Herzlich willkommen zur 9. Ausgabe von Löwengeflüster, dem Aftershow-Podcast zur Sendung Die Höhle der Löwen. Heute war es wieder ganz spannend. Wir haben erneut eine Sendung gesehen, in der alle Löwen für einen Pitch ein Angebot gemacht haben, wo sie unbedingt dabei sein wollten. Außerdem haben wir wieder eine ganz spannende Konstellation gesehen von Löwen, die zusammengegangen sind. Und alle Deals, die in der Sendung angekündigt wurden, haben diesmal auch stattgefunden. Was das genau für Deals waren, bespreche ich heute wieder mit Matthias und Julius. Viel Spaß. Willkommen zum Löwengeflüster, dem Aftershow-Podcast zur Höhle der Löwen. Hier werden die Pitches und Deals kritisch beurteilt und die Hintergründe aufgedeckt. Aus Perspektive von zwei erfahrenen Unternehmern, die selber als Gründer zu Gast in der Show waren. Wir fangen genau da an, wo die Sendung aufgehört hat und blicken gemeinsam mit Experten und erfolgreichen Unternehmern hinter die Kulissen der spannendsten Stories und geben Tipps zur eigenen Gründung. Los geht's! Herzlich willkommen zum Löwengeflüster Ausgabe 9. Heute null abgesprochen, mal schauen, wie das wird. Mein Name ist Jannis. Ich habe mit Matthias und Julius das Vergnügen zu sprechen. Mit Matthias war ich selber in der Show Die Höhle der Löwen und freue mich wahnsinnig auf diese Folge, wo 5 Löwen ein Angebot für einen Deal gemacht haben. Matthias.
Ja, grüße euch, ich bin der Matthias. Jannis, Julius und ich haben uns bei McKinsey in der Unternehmensberatung kennengelernt, danach alle Unternehmen gegründet. Jannis und ich waren ja bei der Höhle der Löwen, haben keinen Deal gemacht. Darauf werden wir in einer anderen Folge auch mal zukommen. Aber heute in der Sendung viele Deals gesehen, die stattgefunden haben. Ich freue mich darauf, vor allem auf Jannis Meinung, die meistens genau das Gegenteil ist von meiner, und auf Julius Analysen, der ja viele Freunde immer anruft.
Ja, das sehe ich anders. Aber
geht los.
Julius. Wer ist eigentlich Julius? Julius ist auch dabei. Julius ist auch Gründer in Berlin, hat mehrere eigene Unternehmen in den letzten Jahren hier in Berlin gestartet. Gleichzeitig auch Investor, unter anderem in 3 Firmen, die schon mal bei der Höhle der Löwen waren. Die erste war, glaube ich, ihr beide vor vielen, vielen Jahren. Erzählt mal, wie war das eigentlich für euch? Ich glaube, wir haben auch ein paar Anfragen diesbezüglich bekommen. Wie ist es eigentlich, als Gründer selbst bei DRD aufzustreben?
Wir wollten das ja eigentlich erst in Folge 25 zur Premiere erzählen, oder?
Willst du so einen Spannungsbogen jetzt aufbauen, Jannis,
ja? Ja, und vielleicht auch in der Folge, wo unser Investorenkönig in Berlin-Mitte vernünftiges Internet hat und nicht nur per Telefon zugeschaltet ist.
Tut mir leid, ja.
Julius, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen auf was gefasst machen. Jannis, habe ich ja gehört, hat sich erholt für diesen Podcast, ja, und ist auf Krawall gebürstet. Ja.
Erholt? Dann meinst du, dass ich bei einem der Deals zwischendurch kurz weggenickt bin?
Hat deine Frau mir erzählt, ja.
Okay, Netzwerk funktioniert. Okay, also Vorbereitung on fleek. Ich würde sagen, wir gehen rein. Mag einer von euch mal verraten, was für Deals wir heute gesehen haben?
Ja, wir haben sehr kleine Deals gesehen. Ich muss sagen, ich war in der Vorbereitung auf die Show nicht so überragend excited und das hat sich aber geändert. Also es war ein unterhaltsamer Abend mit Deals zwischen 320 und 1000 Euro und 1 Million. Dabei war MyBMax, eine Bandage zum effektiveren Muskelaufbau, also gleiche Muskelgewinnung mit weniger Gewichten und in kürzerer Zeit. Es gab einen Duschschaum, den du unter der Dusche benutzt statt in der Badewanne, einen Sack für dreckige Kinder, der Schmucki heißt, ja, also nicht Drecksack, sondern Schmucki, wie schmutzige Kinder, wo man schmutzige Kinder nach dem Spielplatz reinsteckt, damit dein Auto nicht dreckig wird oder der Kinderwagen. Ellas Basenbande habe ich erst nicht verstanden, aber habe dann verstanden, dass es um basisches Essen geht, also das ist der Essensdeal. Da geht es um Fertiggerichte, die zu 100% auf dem Säure-Base-Prinzip basieren, und das letzte von den 5 Startups ist Pocket Sky, ein ganz spannender Lichtbogen, eine Art Brille, die du dir über die Augen ziehst, um viel blaues Licht zu bekommen. Ja. Also ein bunter Mix mit Bewertungen, wie gesagt, zwischen 300.000 und 1 Million. Relativ kleine oder ja, erstmal niedrigere Firmenbewertungen, was ja dann oft auch zu vielen Deals führt. Und so viel können wir vorwegnehmen. Das war auch heute der Fall.
War es in der Tat. Wie viel werden wir nicht verraten, aber lass uns doch direkt mal einsteigen. MyBMax. Also easy zu announcen. Um was ging es denn da konkret, Jannis?
MyBMax ist eine Bandage zum Muskelaufbau, die dafür sorgt, dass die Durchblutung im Muskel reduziert wird und der Muskelaufbau dadurch schon bei weniger Wiederholungen bzw. geringerem Gewicht möglich ist. Die Gründer waren Bastian und Lukas Erdmann, zwei Brüder, die für 25% an ihrem Unternehmen 80.000 Euro Investment gesucht haben, also für eine Post-Money-Bewertung von 320.000 Euro. Die beiden waren seit 2,5 Jahren am Markt und haben ihr Produkt auf eine sympathische Art und Weise in der Sendung vorgestellt. Kleine Haken daran war, dass sie erst 700 Stück verkauft haben und im Jahr 2019 25.000 Euro Umsatz über den eigenen Online-Shop gemacht haben. Das heißt, es war jetzt noch nicht so groß. Und was den Löwen hierbei nicht so gefallen hat, war, dass die Herstellungskosten bei 38 Euro und der Bruttoverkaufspreis bei 79 Euro liegen. Das heißt also, die Handelsspanne oder die Marge darauf ist relativ gering.
Also ich glaube nicht, dass das einzige Problem war, ehrlich gesagt. Ist natürlich eine geringe Handelsspanne, aber ich glaube, die Jungs haben das auch sehr gut erklärt. Die machen aktuell sehr, sehr geringe Stückzahlen. Und klar, wie wir wissen, mit steigenden Stückzahlen im Normalfall gibt es auch einen besseren Einkaufspreis. Also das haben sie, glaube ich, ganz gut rechtfertigen können bis dato. Ich glaube, das größte Problem, was die Löwen gesehen haben, ist irgendwie die Unterscheidungskraft des Produktes. Ja? Also aus meiner Sicht, und da stimme ich den Löwen zu, ist eine Bandage, vielleicht auch mit den von den Gründern angesprochenen Sicherheitsventil, über das kann man streiten, die aber sozusagen die Blutzirkulation etwas unterbindet, jetzt nichts, was extremen Neuheitsgrad hat. Der Nils hat das auch sehr kritisch hinterfragt, ja. Dem würde ich mich anschließen. Die Gründer meinen auch, es gibt 2 bis 3 Mitbewerber und richtiges Differenzierungskriterium habe ich nicht gesehen. Ja. Ich glaube auch, dass das Thema wirklich ein Nischenprodukt ist und auch die Wirksamkeit, die da dargestellt wurde, das heißt durch Abklemmen, wenn ich es richtig verstanden habe, der Blutzirkulation sinkt der Sauerstoffgehalt und dadurch wird das Muskelwachstum und die Hormonausschüttung angekurbelt. Das klingt jetzt in der Theorie ganz spannend, aber bin ich mir auch nicht so sicher, ob das wirklich klappt. Und ich glaube, die hatten da auch noch leider auch noch keine Wirksamkeitsstudie zu.
Fachlich kann ich das nicht beurteilen. Sie haben gesagt, dass es Studien gibt, die Sie mit einer Uni durchgeführt haben, die auch Studien belegt, die es zuvor schon gab. Ich sehe allerdings noch eine andere Schwierigkeit, und zwar in Verbindung mit der relativ geringen Marge haben Sie gesagt, dass Ihr effektivster Verkaufskanal persönliche Verkaufsworkshops in Fitnessstudios sind. Die sind natürlich sehr zeit- und kostenintensiv, da von Studio zu fahren und da an die Studioleiterinnen und Leiter oder an die TrainerInnen ranzukommen und diese Workshops zu geben. Das stelle ich mir relativ aufwendig vor, um dann relativ wenige Produkte zu kaufen. Und deshalb hat am Ende auch Angebot kein Löwe gemacht.
Ja, wobei die Jungs gesagt haben, Fitness, Coaching und Verkauf im Fitnessstudio über die Trainer führte zu 80% Conversion. Das heißt, von 10 Leuten, die im Fitnessstudio an so einem Kurs teilgenommen haben, haben 8 gekauft. Klingt doch erstmal per se nach einem extrem guten Verkaufskanal.
Kann aber auch sein, dass sie in jedem Fitnessstudio mit einer Person gesprochen haben und in 8 von 10 Fitnessstudio hat dann jemand ein Band bestellt. Dann wäre es ein extrem schlechter Verkaufskanal. Das habe ich nicht so richtig rausgehört. Aber ich denke, generell, wenn du ein Produkt mit netto dann 20, 25 Euro Marge verkaufen kannst und dafür einen Vor-Ort-Workshop geben musst, das ist schon ein sehr aufwendiger
Sales-Prozess. Bin ich völlig bei dir und ich glaube, aus einer Investorenperspektive auch nicht das spannendste Produkt. Ich glaube, der Gedanke dahinter, den die Jungs hatten, ist super. Ja, Leuten auch im vielleicht höheren Alter und mit ein paar Verletzungen immer noch sozusagen Zugang zu Sport und Fitness zu verschaffen, ehrenwert. Ja, und die klangen auch nach der Show so, als wenn sie das auch ohne Investment der Löwen zielstrebig weiter verfolgen wollen. Finde ich super. Ich glaube, als Investment Case zu nischig und zu kopierbar. Daher leider, wie du gesagt hast, Linus, alle raus, kein Deal.
Genau, kein Löwe hat ein Angebot gemacht.
Ich denke, ein Learning für alle weiteren Gründungsgedanken an der Stelle ist ja auch so ein bisschen das Thema Fokus oder Zielgruppe und auch das Thema Storytelling. Was ich gemerkt habe, ist, dass es nicht ganz klar war, jetzt bei euch beiden in der Diskussion, aber auch bei den Löwen, für wen ist dieses Produkt eigentlich gedacht? Ist es jetzt für den Fitnessmarkt gedacht? Also verkaufe ich es an den Personal Trainer, der es dann halt weiterverkauft an seine Teilnehmer? Dann geht es ja wahrscheinlich eher um Muskelaufbau von Pumpern oder von Leuten, die halt irgendwie einen athletischen Body haben wollen. Das ist sicherlich eine nicht komplett uninteressante Zielgruppe. Es wurde aber auch davon geredet, dass es super ist für ältere Leute. Und jetzt kann man sich mit Ralf Dümmel streiten, ob 50 plus die richtige Definition für älter ist oder von mir aus 70 plus. Aber ich sag mal, wenn ich es jetzt an ein älteres Segment vermarkten will, bräuchte ich, glaube ich, einen ganz anderen Markenauftritt und noch eine ganz andere Story. Ist aber auch eine total spannende Zielgruppe, weil wir im demografischen Wandel ja alle wissen, dass der ältere Bevölkerungsanteil wächst. Das heißt, da gehe ich dann eher in so eine Reha-medizintechnische, ja, Ecke rein in meinen Gedanken. Und das sollte man halt klar rausarbeiten und sich für eins davon entscheiden. Ich glaube, beides funktioniert nicht unter einer Marke.
Ja, bin ich 100% bei dir. Deshalb waren dann auch alle Löwen raus. Komplett anders war es beim nächsten Deal. Medidouche hat am Ende ein Angebot bekommen von allen fünf Löwen. Vielleicht kann Julius uns ja mal sagen, was ist Medidouche eigentlich? Und Matthias, vielleicht kannst du einhaken, was hat die Investoren so daran überzeugt? Zuerst Julius.
Medidouche ist ein innovativer Erkältungsduschschaum, der quasi das Produkt aus der Badewanne, das klassische Erkältungsbad, so ein bisschen transferiert in ein Produkt zum Duschen. Die Idee kommt von Jacqueline und Guido, die gleichzeitig auch ein Paar sind und beide im pharmazeutischen Vertrieb lange tätig waren. Produkt ist laut den Gründern noch nicht auf dem Markt, aber die Jacqueline hat schon mal 2 Wochen Vorverkauf B2B an Apotheken ausprobiert und da sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Und die beiden suchen jetzt 75.000 Euro Investment und sind bereit, 20% ihrer bis dato noch nicht existierenden Firma abzugeben.
Ja, also eine Firmenwertung von 375.000 Euro ist, glaube ich, ein Grund dafür, warum die Löwen interessiert waren. Das ist jetzt nicht der Schnappinger, den hatten wir gerade mit 320.000, aber 375.000 ist auf jeden Fall auch noch eine niedrige Firmenbewertung. Ja, du sagst ja selber, die GmbH war jetzt noch nicht gegründet, also schon noch sehr am Anfang. Meine Meinung, warum die Löwen interessiert waren, ist die Kombination aus einer überzeugenden Gründerin, die, glaube ich, einerseits einen guten Pitch gemacht hat, andererseits auch die Fragen gut beantwortet hat und auf jeden Fall hinter diesem Produkt stand, gezeigt hat, dass sie es auch verkauft kriegt in einem Apothekenumfeld, was nicht ganz einfach ist. Ich glaube, das hat gewirkt. Auf der anderen Seite aber halt, glaube ich, auch der Preispunkt wieder. Produkte, die irgendwie zu teuer sind, wie die Tenniswand, vielleicht aber auch, die wir in der ersten Folge gesehen haben, oder auch hier die, ja, Muskelaufbauarmband, was wir gerade gesehen haben, 80 Euro, die werden schwieriger angenommen bei den Löwen, in meinem Gefühl. Jetzt sind wir halt hier bei so einem Produkt, was eher so bei 8 Euro liegt, im UVP, also in der unverbindlichen Preisempfehlung für den Endkunden und auf dem Webshop für ungefähr das Doppelte, also für 14 Euro im Doppelpack angeboten wurde. Das ist was für viele Löwen, glaube ich, funktioniert. Und wenn man sich überlegt, okay, Duschen ist ein Riesenmarkt, tun viele. Ich finde, der Ausstrahlungszeitpunkt war jetzt perfekt, ne? Die kalte Jahreszeit, wenn das jetzt so ein Frühling-Sommer gewesen wäre, wäre, glaube ich, auch so ein Duschbad jetzt nicht so ganz attraktiv. Aber dass jetzt Leute mal ausprobieren wollen in den nächsten 2-3 Monaten, ob so ein Duschbad irgendwie sinnvoll ist, das kann ich mir schon vorstellen. Und dann ist ja das Investment relativ schnell wieder rausgeholt mit der Marketing-Power von der Show. Das haben wir jetzt ja schon ein paar Cases mal vorgerechnet.
Aber das heißt, du würdest unseren Hörern raten, man das nur kein Produkt über 20.000 Euro, über 20 Euro gründen, weil findest kein Investor zu. Alles, was unter 10 Euro ist, wie Duschschaum, ist super.
Nein, ja, das ist ja kompletter Quatsch. Ja, das können wir versuchen, das Spiel. Aber ich sage, wenn du in die Höhle der Löwen gehst und spekulierst auf ein Investment von vor allem Ralf Dümmel, dann sind Produkte, die 80 oder 400 Euro kosten, deutlich seltener in der Auswahl. Und jetzt so ein Produkt, was man gut im Einzelhandel vertreiben kann und in der Preisregion liegt, funktioniert einfach jetzt in der Höhle der Löwen aktuell ziemlich gut.
Absolut.
Ja, was du gründen solltest, unabhängig von der Höhle der Löwen, ist ja eine ganz andere Geschichte.
Ralf Dümmel hat übrigens ab heute bei mir den Status des König der Löwens. Ja, also in meinen Augen ganz klar der Rudelführer. Wenn man sich das so performance-seitig anguckt, aber kommen wir vielleicht auch später noch darauf, um nicht zu viel vorwegzunehmen. Aber aus meiner Sicht gibt es mittlerweile in diesem Löwenrudel eine ganz klare Hack- und Rangordnung.
Ja, mach mal. Also Ralf ist oben, wer kommt auf 2?
Ich würde sagen, also Maschmeyer ist aktuell so auf 2 unterwegs, würde ich sagen. Und dann würde ich Judith auf Platz 3 sehen.
Ja, check. Ich auch.
Und dann gibt es lange nichts. Ja, bei den, ich glaube, Herr Kofler hat auch schon Daseinsberechtigung, aber.
Als Moderator, ja. Der moderiert viel die Deals, ja.
Genau. Nee, aber wenn man sich jetzt wirklich mal so die Deal-Frequenz anguckt, dann ist natürlich Ralf und der Carsten manchmal schon irgendwie klar vorne dran, was für mich auch spannend zu beobachten ist, nämlich was sind denn sozusagen Stärken eines Investors, eines Angels-Investors, die bei den Gründern auch wirklich als signifikanter Mehrwert wahrgenommen werden. Und da muss man hier nach den bisherigen Shows, das muss ich ganz klar sagen, dass das Thema Vertrieb, Vertriebskanäle in der Wahrnehmung aller Gründer mittlerweile wirklich extrem stark honoriert wird, ja. Und ja, Ralfs auch versteht sozusagen empathisch die Leute auf seine Seite zu ziehen und dann einfach auch die Deals zu closen, ja.
Also ja, lass uns doch mal kurz, ich würde es kurz parken wollen, weil ich finde, so ein kleiner Exkurs zu Ralf Dümmel und wir dann am Ende diesen Deal hier kriegt, das deutet sich ja jetzt an in deiner Anrede, ja, und welche Deals er noch hat, finde ich total gut. Kurz um Medidusch halt irgendwie auch nicht zu lange, ne, auf dem Spannungsbogen zu lassen, gibt es ja hier noch ganz konkret in dem Fall richtig, richtig spannende Themen, nämlich es war das erste Mal, dass die Löwen sich gegenseitig ausgebotet haben oder überboten haben. Das haben wir jetzt in den letzten 2, 3 Folgen besprochen, ob es da so ein Gentleman's Agreement gibt, dass man halt das gleiche Angebot machen kann, also das gleiche Geld für die gleiche Prozentzahl, aber nicht drüber gehen kann. Und gibt es anscheinend nicht mehr. Oder vielleicht haben die auch den Podcast gehört und haben gesagt, nee, den Jungs zeigen wir es jetzt. Aber das war jetzt ein richtig schöner Löwenfight. Vielleicht sollten wir da mal kurz durchgehen. Es hat ja mit 75.000 Euro für 20% angefangen. Und am Ende wurde ja diskutiert, was man alles machen kann. Es gab ein Angebot für am Ende 100.000 Euro für 30%. Das ist mehr Geld für mehr Anteile. Haben wir auch selten gesehen. Das Kernargument hier war, dass Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel zusammen reingegangen sind und beide mindestens 15% haben wollten. Das kann man, glaube ich, verstehen. Und dass sie dann dafür dann auch mehr Geld geboten haben, das ist erstmal super. Also das habe ich viel vermisst in den letzten Folgen. Da war ich sehr happy. Was richtig spannend war, ist, dass halt die anderen Löwen auch alle Angebote gemacht haben und teilweise dann halt nachgelegt haben. Insbesondere der Nils Glagau hatte die 75.000 für 20% angeboten, ist dann auf 100.000 Euro für 20% gegangen. Herr Kofler hat sein Angebot verbessert. Also es war nicht so, dass alle, nicht nur, dass alle geboten haben, sondern dass auch einige der Löwen mehrfach oder ja nachgebessert haben. Carsten Maschmeyer war zuerst raus und ist dann von Ralf Dümmel wieder reingeholt worden. Was meint ihr denn? Also war es das wert oder war das jetzt irgendwie abgesprochen, dass sie hier eine Show machen im Fernsehen?
Also ich glaube, der Hintergrund muss man vielleicht mal kurz erklären für die, die schon nicht gesehen haben. Der Hintergrund, warum Carsten Maschmeyer erst ausgestiegen ist, war, dass er bereits in ein Unternehmen investiert ist, was in einem ähnlichen Markt tätig ist. Und zwar geht es da, glaube ich, auch um Erkältungsmittel, der kleinste Inhalator der Welt. Und da hat er als Investor gesagt, um Interessenskonflikt zu vermeiden, sozusagen steckt er die Ressourcen in Unternehmen A oder in Unternehmen B, hat er gesagt, das möchte er vermeiden und ist erstmal raus. Er ist bei diesem anderen Unternehmen mit Ralf Dümmel zusammen investiert gewesen und der Ralf hat sich daraus anscheinend nicht so viel gemacht und hat einfach gesagt, er findet das super spannend und er würde da gerne einsteigen, weil er denkt, das ist schon ein bisschen ein anderer Markt, der hier auch angesprochen wird. Und da ist dann der Carsten Maschmeyer zurückgekommen. Das sah für mich jetzt nicht aus wie Show, Matthias. Ich glaube, das war ja wirklich Investorenehre von Herrn Maschmeyer erst. Und dann hat er aber trotzdem die Opportunität gesehen und hat es dann nochmal revidiert. Spannend fand ich, dass die beiden, genau wie in der letzten Show, auf ihren absoluten Deal sozusagen nochmal 2 Kirschen oben drauf gelegt haben. Nämlich die Zusicherung von Ralf Dümmel abermals, dass er mit dem Produkt mindestens 10.000 Filialen macht und 50 bis 60 Millionen Postwurfsendungen. Das haben wir letzte Woche schon gesehen. Plus in dem Falle nochmal eine Plakataktion deutschlandweit, die Herr Maschmeyer, glaube ich, auch nochmal mit 500.000 Euro taxiert hat. Ja? Also rundum haben die da ein Paket gestrickt mit ungefähr 1 Million Euro immateriellen Zusatzwert. Ich übertreibe vielleicht jetzt ein bisschen. Haben wir letzte Woche thematisiert und fanden das ganz smart. Vielleicht hat auch hier der ein oder andere mal zugehört und gedacht, okay, dann machen wir es jetzt öfter. Ist schon irgendwie auch ein bisschen gemeiner Wettbewerbsfaktor. Vorteil gegenüber den anderen, oder?
Nein, sich überhaupt nicht. Es ist ein cleverer Selbstvermarktungsmove. Ja, um auf den Punkt von dir von vorhin zurückzukommen, ist er jetzt der König der Löwen, ja, oder hat er die beste Brand? Die Frage ist ja, ob er sich einfach konkret in der Show auch am besten verkauft. Ja, einerseits kann es sein, dass die Gründer ihn schon bevorzugen. Ich glaube aber, er macht das auch sehr gut in der Show. Wenn ich es jetzt mal im direkten Vergleich zu dem Herrn Kofler und auch zu Nils Klagau nehme, wo man ja sagt, wenn Nils 100.000 Euro für 20% anbietet, dann ist das ja schon eine deutlich attraktivere Firmenbewertung für einen Gründer als 100.000 Euro für 30%. Ja. Das wurde halt in dem Fall nicht angenommen. Und auch in einem der nächsten Deals hat Nils Klagau mit einem finanziell besseren Angebot trotzdem das Nachsehen gehabt. Warum? Ich glaube, weil er weniger intensiv und weniger gut seinen Vorteil rausgearbeitet hat. Er hat einfach gesagt, dass ich in Apotheken drin bin, das weißt du ja. Damit bin ich credible und stark und hat das halt einfach eingepreist. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob er da nicht einfach viel mehr auf diesem Punkt seine Expertise halt rumreiten hätte sollen. Ne? Beim Dr. Kofler, der hat halt sich hinterher noch so ein bisschen, meiner Meinung nach, hat das so ein bisschen spöttisch belächelt, weil er diesen Move mit den 500.000 Euro Plakatkampagne, das versteht er natürlich. Aber entweder ist er sich dafür halt irgendwie zu fein oder glaubt nicht daran, dass es effektiv ist. Er sagt ja, er hat mit der Social Chain 700 Festangestellte, die sich in allen Social Media Kanälen bewegen und damit eine riesen Reichweite haben. Und wenn er da natürlich Kampagnen macht für ein neues Produkt, hat das ja auch einen Medienwert. Ja, und er kann genauso gut für 500.000 Euro Werbung machen. Ja, und ne, was du gerade meintest, ist das jetzt ein unfairer Vorteil? Nein, ich glaube, die haben alle ein riesen Interesse, ein Produkt, was läuft, dann auch zu bewerben. Insofern ist es eigentlich kein riesen Asset jetzt, was da dazu kommt, sondern es ist eigentlich ein operativer Move, wenn du eingestiegen bist.
Und, ja, das sehe ich anders. Ist ja klar. Denn ich denke, der Herr Maschmeyer...
War gerade auch nicht sicher, ob du noch drin bist. Aber ja, gut, jetzt bin ich gespannt.
Herr Maschmeyer, denke ich, kann relativ frei darüber verfügen, wie welche Plakate wann wo ausgespielt werden.
Warum?
Und die Opportunitätskosten sind im Zweifelsfall auch gering. Das heißt, im Zweifelsfall kann er auch Plakate belegen,
aber
andernfalls nicht gebucht werden.
Das hast du ja letztes Mal schon gesagt. Was hat denn Carsten Maschmeyer mit Plakaten zu tun? Das musst du mir einfach nochmal erklären.
Ich kann es nicht genau erklären, aber er hat letztes Mal angedeutet, dass er in einer Firma investiert ist, die diese Plakatwerbung macht. Das heißt, es ist, glaube ich, eins seiner Assets. Und bei Georg Kofler in der Social Chain Group, wenn der für 500.000 Euro Werbung auf Google oder auf Facebook schaltet, dann sind das keine Opportunitätskosten, sondern sind das echtes Geld. Von daher.
Ja, aber der hat ja ein Netz von Influencern, ja. Und wenn er da halt die Möglichkeit hat, dass er seinen Influencern auch ein paar Deals aus seinem eigenen Portfolio geben kann, dann sind das vielleicht halt auch ein paar hunderttausend bis ein paar Millionen Reichweite, für die er wenig Kosten hat.
Was man aber sagen muss, glaube ich, ist, dass einfach der Georg Kofler nicht vermocht hat, diese 700 Mitarbeiter monetär besser zu verkaufen. Ja? Und da bin ich bei dir.
Nee, er hat es ja nicht mal versucht. Er wollte ja nicht, das ist mein Punkt. Ne? Er hat es nicht mal, ich glaube, er unterschätzt das, dass das wichtig ist, beziehungsweise oder auch nicht, oder er will es einfach nicht. Aber ich glaube, deswegen gewinnt der Ralf Dümmel am Ende und auch der Carsten Maschmeyer hast du ja auf Platz 2 getan. Wenn die so einen Deal wollen, dann kämpfen die richtig dafür und sie positionieren sich auch ganz klar mit Argumenten, warum sie für genau den Gründer irgendwie einen Mehrwert haben. Und das, finde ich, ist eine total, total sinnvolle Geschichte, die sehe ich bei den anderen Löwen nicht so stark.
Weißt du, wie das auf mich wirkte, der Herr Dr. Kofler in dem Moment? Mhm. Das wirkte auf mich so ein bisschen, als wenn der so weit weg vom operativen Geschäft ist, und er weiß, dass seine Firma mit Social Chain da was mit Online-Marketing macht. Ja, und hat dann so ein bisschen rumgestottert. Meinte so, die haben da 700 Mitarbeiter und da gibt's dann, also da könnt ihr euch verlassen, dass das sozusagen State of the Art ist oder dass die das hinbekommen. Aber es wirkte für mich so weg vom Operativen, ja. Und so weg vom, ich steige da jetzt hands-on mit ein und ich habe jetzt genau die 6 Leute aus meinem Team, dem Stefan, die Heidi, Marie, Holger und noch 2, die euch da nach vorne bringen. Und bei Ralf und bei Carsten ist es halt schon irgendwie wirklich, wie du sagst, im Detail auf 2 Detailebenen tiefer drin. Wir machen das, ich sehe das hier, wir machen Multichannel, cooles Produkt. Die sind da irgendwie näher dran, habe ich das Gefühl.
Ja, ja, ich fand es sogar fast noch, er hat es ja, glaube ich, auch gesagt, er meint halt so, naja, dass ich jetzt irgendwie euch in Social-Media-Kanäle reinkriege, das sollte ja hinreichend bekannt sein. So nach dem Motto, brauche ich ja jetzt nicht zu erwähnen, dass ich der King of Social Media bin. Und hat es dann halt doch noch erwähnt, weil ich glaube, er ist dann unsicher geworden, ob er es vielleicht doch hätte erwähnen sollen. Ja, aber ich glaube, da hat er auch einfach sehr hohes, na, sagen wir mal, Selbstbewusstsein, dass ihn jeder kennt und auch seine Firma und was sie genau macht. Und das würde ich jetzt mal in Frage stellen, ob die Gründer sich dann doch so intensiv damit auseinandersetzen, ja, oder ob sie halt eher geprägt sind von so ein paar sehr klaren Stereotypen, die so durch die Medien gehen. Ja,
und ich fand, in eine ähnliche Richtung ging der Pitch von Nils. Nils hat ja 100.000 Euro für 20% geboten und damit den attraktivsten Deal aus finanzieller Sicht für die Gründerin angeboten. Allerdings finde ich auch, dass Nils nicht so sehr in den Fokus gestellt hat, zu wie vielen Apotheken er eigentlich Zugang hat und wie stark das Apothekennetzwerk funktioniert, wie viel Prozent der Badezusätze oder Duschzusätze in Deutschland über Apotheken verkauft wird. Also ich finde, auch da hätte der Pitch noch stärker ausfallen können. Und die beiden haben sich nicht so gut verkauft, wohingegen ich Judiths Argument relativ stark fand, dass jemand, der erkältet ist, eher nach Erkältungsmitteln sucht, wenn er oder sie dann erkältet zu Hause sitzt, als durch die Stadt zu laufen und Plakate zu sehen. Also das eine ist Top-of-Mind-Awareness, die du über Plakate erreichen kannst. Aber in dem Moment, wo du dann wirklich ein Erkältungsmittel haben möchtest, ist wahrscheinlich online die bessere Art. Und von daher war es eine der spannendsten Fragestellungen. Alle fünf Löwen haben einen Deal gemacht. Welchen hättet ihr denn genommen? Julius, welchen Deal hättest du genommen? Und Matthias, welchen Deal hättest du angenommen?
Ich hätte für das Produkt wahrscheinlich den Deal von Nils genommen. Nicht aufgrund der finanziell festen Vorschlag, sondern vor dem Hintergrund heraus, dass der Apothekenmarkt in Deutschland extrem fragmentiert ist und sozusagen man als Apotheker mit der Lizenz maximal 3 Geschäfte betreiben darf. Das heißt, der Zugang zu Apotheken ist per se erstmal deutlich schwieriger, weil es viel mehr Kontaktpunkte gibt. Und das Produkt erst in einem Apothekenkanal aufzubauen und dann sozusagen an die großen Retailer zu gehen, zu denen Ralf Dümmel und auch Carsten Maschmeyer vielleicht Zugang haben, scheint mir der bessere Weg und scheint mir dann auch in zweiter Stufe leichter zu sein als andersrum. Ja? Also ich glaube, der jetzige Weg ist einmal auf jeden Fall Umsatz machen durch hohe Frequenz und eine große Kampagne. Aber das Produkt in die Apotheke reinzubekommen, glaube ich, wird mit dem Deal nicht so einfach. Ja? Wir haben selber, einer meiner Firmen vertreibt ein Produkt, was auch im Apothekenkanal vertrieben wird. Und da sehen wir schon, dass diese Fragmentierung extrem schwierig zu bespielen ist. Und da wäre der Nils sicher der beste Partner gewesen aus meiner Sicht.
Okay, verstanden. Matthias?
Ja, also ich kenne mich nicht so genau aus, wie viel Prozent von Badeschaum, nehme ich jetzt mal als klares Konkurrenzprodukt, wie viel Prozent des gesamtdeutschen oder europäischen Badeschaums über Apotheken verkauft wird und wie viel über Drogerie und Einzelhandel. Wenn ich jetzt so an mich selber denke, finde ich, dass jetzt ein Badeschaum nicht unbedingt ein hochpharmazeutisches Produkt ist und würde das...
Erkältungsbadeschaum bitte sehr, Matthias.
Erkältungsbadeschaum. Ja, Erkältungsbadeschaum. Aber wo hast du dein letztes... Hast du schon mal Erkältungsbadeschaum benutzt und wo hast du das letzte Mal den gekauft?
Also per se glaube ich, wenn ich wirklich krank bin, würde ich eher in die Apotheke gehen als in DM. Ja, da würde ich sagen, hier, ich habe keine Badewanne, ich habe Kopfschmerzen und mir ist schlecht. Und dann würde die nette Apothekerin sagen, hier haben Sie Magentropfen gegen das Übelkeit, hier haben Sie Ibuprofen gegen die Kopfschmerzen. Und da Sie keine Badewanne haben, hätte ich hier noch den Erkältungsbadeschaum, den Erkältungsduschschaum für Sie. Zweimal am Tag beim Duschen einfach anwenden und Sie sind kerngesund.
Hm. Ja. Okay, haben wir jetzt N gleich 2, also unsere Stichprobengröße ist 2, Julius und ich. Julius sagt Apotheke, ich sage halt Drogerie. Ja, also ich kaufe mir...
Und Janis bestellt online.
Janis, das komme ich gleich noch, das Argument finde ich auch nicht richtig, aber ich kaufe ja nicht nur Erkältungssachen, wenn ich todkrank im Bett liege und dann hole ich meinen Laptop raus und bestelle die online und gucke, dass die mit Amazon Prime Now in 2 Stunden da sind, damit sie mir noch helfen. Ich glaube, wenn ich erkältet bin, dann bin ich eher so auf 70% statt auf 0%. Ja, mach meistens erstmal noch eine ganze Weile weiter so mit dem, was ich halt so zu tun habe. Merke aber, dass mich das nervt und dann laufe ich halt an einem Plakat vorbei und dann gehe ich halt irgendwo rein und kaufe mir das dann im Zweifel auch, weil ich es dann halt auch direkt abends oder am nächsten Morgen anwenden will. Und dann will ich halt nicht noch 24 Stunden oder 2 Tage warten, bis es online geliefert wird. Also sehe ich komplett anders. Also da habe ich überhaupt nichts gegen die Plakate und ich würde es halt, ich kaufe mir auch Kopfschmerzmittel und so nicht unbedingt mehr in der Apotheke. Also Sachen, die ich kenne, die ich weiß, die kaufe ich gerne auch in der Drogerie oder sogar halt einfach in einem großen Supermarkt in der Drogerieabteilung dann oder der, ich weiß nicht, wie man es nennt, der Abteilung, wo man halt die ganzen Haushalt- und Hygieneartikel kauft und war ich heute zum Beispiel noch mit den Kindern und habe halt Bade hier Kugeln für die Kinder gekauft und da hätte ich dann halt auch einen Badeschaum kaufen können. Und dann ist
das heißt, welchen Deal hättest du genommen?
Der bessere, ja. Also Annahme, dass mehr Leute das in Drogerien kaufen, dann würde ich auch mit Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer gehen.
Ich glaube, das eine schließt das andere auch nicht aus, ne? Nicht falsch verstehen, Matthias. Ja? Also ich glaube, es ist eher so ein bisschen die Präferenzordnung. Ich glaube, mit Ralf und Carsten haben sie einen guten Deal gemacht, der dann auch besiegelt wurde. Ja, es gab 100.000 Euro für 30%.
Und ohne Verhandlung, plus, ne? Alle Deals heute nicht verhandelt. Auch spannend. Nicht verhandelt. Ja, weil das hatten wir bei Gitti schon. Gitti war der Nagellack-Deal aus einer der ersten Folgen, der ja Geschichte geschrieben hat, als erster Deal, der 5 Angebote bekommen hat bei der Höhle Löwen. Also von allen 5 Löwen. Da haben wir auch gesagt, warum hat sie nicht nochmal verhandelt? Hat sie ja dann im Endeffekt nach der Show. Aber ja, auch hier hätte man ja sagen können, ich biete an, dass Nils Klager und Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer zusammen reingehen, weil ich will gerne Apotheken und Lebensmittel und Einzelhandel haben. Ja, das wäre doch mal ein spannender Gründervorschlag gewesen. Und dann hätte man eventuell halt noch ein paar Prozent mehr abgeben müssen. Aber ja, kann man sowas machen? Warum hat hier keiner verhandelt, wenn man doch 5 Angebote hat und sich die Löwen von alleine schon hochbieten?
Ich glaube, war einfach emotionale Überwältigung, ja. Ich glaube, die Jacqueline hat da wirklich aus ganz eigener Kraft ein Produkt entwickelt und bis dahin gebracht und ist, glaube ich, nicht davon ausgegangen, dass sozusagen in der Situation 5 Löwen Interesse zeigen und da bieten. Und ich glaube, die war darüber sehr, sehr happy, was ich total nachvollziehen kann. Und hat sich darüber sehr gefreut, was man ihr auch angemerkt hat, ja, also emotional auch angemerkt hat. Und ich glaube, sie wollte sozusagen da nicht nochmal das Risiko eingehen, da noch eine Runde zu drehen. Wenn jemand das 4. oder 5. Unternehmen vielleicht schon gegründet hat und 10-mal in dieser Situation war, so wie du, Matthias, dann macht er wahrscheinlich noch eine Runde. Ich glaube, in dem Fall war das einfach Glücksempfinden der Gründerin, sehr, sehr verdient, cooler Deal. Und ich glaube, mit den 2 Partnern auch eine rosige Zukunft vor sich. Aus meiner Sicht kann man da nur gratulieren.
Ich denke, es wäre trotzdem nicht einfach gewesen, alle 3 Löwen an Bord zu kriegen. Also in dem Fall Ralf, Carsten und dann noch Nils zusätzlich. Denn die Angebote der Löwen waren ja auch dieses Mal wieder so strukturiert, dass am Ende jeder Löwe mindestens 15% oder auch 20% hat. Carsten und Ralf haben zusammen 30% haben wollen der Anteile, also für jeden 15. Nils wollte 20% haben. Wenn du jetzt alle Löwen versuchst reinzukriegen, dann kannst du vielleicht jedem 15% anbieten, gibst dann allerdings auch 45% deiner Firma ab. Und dann sagen die Gründer, dann sagen die Löwen vielleicht erstens, die Gründerin ist nicht mehr stark genug incentiviert, um dabei zu sein. Und zweitens musst du dir dann ja den Einmaleffekt von der Ausstrahlung der Sendung, der durchaus vorhanden ist, nicht mehr mit einem anderen Löwen, sondern mit 2 anderen Löwen teilen. Und ich glaube, das möchte auch nicht jeder Investor. Also ich weiß auch nicht, ob ich als Investor zu dritt dann in so einem Konstrukt noch investieren
würde. Vertriebsseitig wäre es auf jeden Fall ein spannendes Thema gewesen. Also das wäre das A-Team gewesen, was man sich für das Produkt hätte holen können. Ja, ich denke trotzdem, machen wir einen Knopf dran. Aus meiner Sicht der spannendste Deal heute und auch der mit der meisten Dynamik. Wollt ihr noch ein bisschen drüber sprechen oder gehen wir weiter?
Nee, ich glaube auch Glückwunsch an Jacqueline hier für den Auftritt und für den Deal, der unserer Meinung nach ja auch zustande gekommen ist. Wir sehen, dass Ralf Dümmel eingetragen ist. Und ja, insofern auch eine stabile Performance auf der Webseite heute, auf Google Trends auf jeden Fall das meistgesuchteste Keyword aus der Show. Also alles gut. Man muss vielleicht der Vollständigkeit halber noch sagen, dass Medidusch nicht mehr Medidusch heißt, sondern Midusch. Also der Name war wahrscheinlich nicht schützbar und wurde dann auch mal umgeändert und heißt jetzt Midusch oder Meddusch, Medusch, Medusch, Midusch. Ich sag mal Midusch, so halb Englisch, halb Deutsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir haben gesagt, das war einer der Deals, wo Nils Klagau nach Ralf Dümmel den Kürzeren gezogen hat. Und genau das gleiche ist im nächsten Deal passiert. Schmucki, vielleicht Janis, erklär doch mal kurz, was du mit deinen Kindern nach dem Spielplatz machen kannst, wenn du Schmucki gut findest.
Ja, ich würde das gerne mal auf die abstrakte Ebene setzen. Nicht, was ich mit meinen Kindern mache, sondern wofür man Schmucki verwenden kann. Die beiden Gründer, Marc Dutle und David Seidewitz, haben einen Schmutzsack für Kinder entwickelt, so haben sie es selber genannt. Wenn ein Kind verdreckt vom Spielplatz kommt oder eine matschige Hose hat und dann nicht in den Autositz oder in den Kinderwagen oder in den Fahrradsitz gesetzt werden soll, kann man einen überdimensionierten Sack über das Kind ziehen, was aussieht wie eine Latzhose mit einem Sack unten dran, und dann anschnallen und mitnehmen, ohne dass der Sitz schmutzig wird. Für diese Idee haben die beiden Gründer 20% des Unternehmens für 100.000 Euro, also auf einer Bewertung von 500.000 Euro, den Löwen angeboten.
Janis würde also Kindern einen Sack über den Kopf stülpen, anschnallen und wegfahren. Das ist bedenklich, Janis. Aber was hältst du denn grundsätzlich von der Idee des Produktes?
Ich habe 2 Kinder. Ich habe noch nie den Bedarf gesehen. Ich brauche es nicht. Und die bisher verkauften Stückzahlen, die beiden Gründer hatten, bis zur Ausstrahlung der Sender 15 davon verkauft. Und ja, ich wäre keiner von den 15 gewesen, sage ich mal so, und sehe auch keinen Bedarf für das Produkt.
Wir hatten das Thema ja schon öfter. 15 Stück verkauft und dann mit einer Firmenbewertung von 500.000 Euro in so einen Pitch gehen. Wie passt das denn zusammen?
Für mich nicht so gut. Ich denke, 15 Stück, egal was du machst, 15 Stück von irgendwas musst du eigentlich immer verkaufen können oder auch deutlich mehr, wenn es nicht gerade ein Wasserkraftwerk ist oder eine neue Highspeed-Train, also wenn es ein Endkundenprodukt ist.
Ich war kurz gespannt, was das für ein Beispiel wird, ja.
Wenn es ein Endkundenprodukt ist, dann ist mir der Ansatz der Jacqueline, der deutlich sympathischer, die wirklich von Apotheke zu Apotheke rennt, so lange, bis sie über 1.000 Stück verkauft hat, dann zu Investoren geht und sagt, schaut, ich war in 100 Apotheken, habe aus diesen 100 Apothekenbesuchen am Wochenende in meiner Freizeit 1.600 Bestellungen generiert und darauf können wir jetzt gemeinsam aufbauen. Bei Schmucki hatte ich eher den Eindruck, dass die Gründer noch keine richtige Ahnung davon haben, wie sie wirklich die Produkte an die Frau, an den Mann bringen sollen, und fand die verkaufte Stückzahl da eher enttäuschend. Auch die Herstellungskosten fand ich sehr hoch. Die Gründer haben die mit 27 Euro beziffert, mit einem Verkaufspreis von 29,99. Ich weiß jetzt nicht, was brutto, was netto ist, aber das klingt so, als wenn keine bis eine sehr geringe Marge da gewesen ist, allerdings auch bei einer sehr geringen produzierten Stückzahl. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, Plastiksack mit 2 Gurten dran mehr als 2-3 Euro in der Produktion kostet. Das würde mich überraschen. Eventuell muss man da noch ein lustiges Muster draufdrucken, damit die Kinder auch Spaß dran haben. Trotzdem darf das Ding eigentlich oder kann das Ding nicht nur annähernd 10 Euro kosten. Das habe ich da nicht so ganz verstanden. War jemand von euch begeistert oder überzeugt von dem Produkt?
Also ich habe selber 3 Kinder, die alle in einem Alter von 3 bis 7 Jahren sind, also durchaus noch dreckig aus der Kita oder aus der Schule kommen. Wir haben bisher auch so ein Produkt nicht vermisst, muss ich sagen. Aber unser Auto ist auch nicht das sauberste, muss ich auch sagen. Ich habe mir in der Vorrecherche gedacht, das ist ein Produkt, was die Welt wirklich nicht braucht. War dann in der Show allerdings kurz intrigued. Ich fand, das haben sie ganz, ganz ordentlich umgesetzt, also optisch. Und worauf ich gehen würde, wäre halt dieser Geschenkemarkt. Ja, dass man das halt targetiert an Leute, die das als Geschenk für andere Familien kaufen. Ja, weil das ist so, vom Preispunkt ist das ein guter Geschenk. Preispunkt, sind jetzt ja bei 30 Euro, wollen aber Zielpreis auf 20 Euro runterkommen. Effektiv wird es jetzt für 15 Euro verkauft. Ja, es ist sogar noch ein bisschen günstiger geworden. Das kann man schon mal jemanden schenken, ohne sich zu sehr in Ausgaben da zu stürzen, und ist dann halt nett gemeint. Und ja, da kriegst du dann vielleicht dann schon auch ein paar zusammen. Also solltest du auf jeden Fall mehr als 15 schaffen. Das war so ein bisschen mein Werdegang, seitdem ich Schmucki kennengelernt habe.
Gut, Julius, wer hat's gemacht und warum? Wer war interessiert?
Interessiert waren zum einen der Nils, der 100.000 Euro für 35% der Firma geboten hat.
Hast du da verstanden, warum Nils mitgeboten hat und wo Nils sich den Mehrwert durch seine Company versprochen hat?
Nee, ich wollte es gerade sagen, es hat mich sehr überrascht. Ist mir nicht ganz erklärlich, wo er das platzieren möchte, beziehungsweise wie er da weiterhelfen kann. Aus meiner Sicht ist es ein Produkt, was ein klares Aktionsprodukt ist, ja, was man sozusagen im Rahmen der Sendung, im Hype der Sendung mitnehmen kann und in verschiedenen Vertriebskanälen platzieren, einmalig mit einem Hype platzieren kann. Vielleicht auch, was man irgendwie andersbezogen platzieren kann vor Weihnachten, wie Matthias gesagt hat, oder vielleicht auch ein Licensing machen kann. Ja, also keine Ahnung, für Fußballvereine machst du halt irgendwie Lizenzen für Fußballvereine, die immer wieder auf Produktideen und Suche für neue Produkte in ihren Fanshops sind. Da gibt es halt dann den FC Bayern München Schlammanzug fürs Kind. Es gab ein zweites Angebot, genau von jemandem, der das bereitstellen kann, vom König der Löwen, der die Marke toll fand, wie er meinte, und auch super fand, dass die Gründer brennen. Dem muss ich zustimmen. Die Gründer waren sehr glaubwürdig und auch sehr sympathisch im Auftritt und haben wirklich das Produkt auch verkörpert.
Zumindest einer von zweien.
Ralf hat allerdings ein schlechteres Angebot gemacht. Er hat gesagt, er gibt auch die 100.000 Euro Investment gern rein, aber er möchte 40% der Firma dafür haben.
Ja, das heißt, er war sich seiner Position der Stärke sehr bewusst und hat die auch ausgespielt und hat dann ein Angebot gemacht, was monetär genau halb so gut ist wie das von Nils. Wie sind die Gründer damit umgegangen?
Nein. Monetär genau halb so gut ist wie das, was die Gründer angeboten haben. Ja, Nils hat ja für 35% geboten.
Das Sorry, ist ja, du hast komplett recht. Ja. Du hast komplett recht. Ja. Er hat die Bewertung der Gründer halbiert, nicht die von Nils. Genau. Ja, du hast recht.
Genau. Aber ich glaube, das war der Punkt, wo Janis schon geschlafen hat, Matthias.
Das kann gut sein.
Ich wollte jetzt auch gar nicht reingehen bei Janis, ne, aber wir müssen ja schon die Zahlen hier richtig halten.
Genau, aber du hast völlig recht, Janis. Ja, ich glaube, der Ralf war sich seiner Stärke bewusst und hat genau das gesehen auch, dass er sozusagen Vertriebsnetzwerk für dieses doch sehr spezifische Produkt bereitstellen kann. Und das macht er natürlich nur, wenn er da auch irgendwie Monetarisierungspotenzial sieht. Also der ist sich da schon bewusst, dass er da Stückzahl zwischen 50 und 20.000, was wir letztes Mal so ein bisschen approximiert haben auf Basis der letzten Deals, wahrscheinlich einmalig durchdrücken kann. Ja, und bei verbesserten Produktionskosten und 40% Anteil an den daraus resultierenden Gewinnen bei einer relativ kleinen Firma führt dazu, dass der sozusagen durch diese einmalige Aktion, dieser Erstpush mit der Ausstrahlung der Folge heute und wahrscheinlich im Verkauf morgen in allen großen Märkten, der das Geld mit Faktor 2 bis 5 wahrscheinlich schon wieder drin hat. Und die Gründer haben das ähnlich gesehen. Die haben trotz des schlechteren finanziellen Deals den Vertriebskanal und den Mehrwert, den Ralf als Angel mitbringt, höher bewertet für sich und haben auch das Angebot, das für sie schlechtere Angebot monetärerseits, mit 40% dann angenommen.
Ja, hätte ich, glaube ich, auch gemacht als Gründer.
Absolut.
Okay, also ein Produkt, wo wir uns nicht ganz sicher sind, ob die Welt es überhaupt braucht. Oder ob man einfach guckt, dass die Kinder nicht dreckig werden, eine Mülltüte unterkriegen oder sauber gemacht werden. Wir wissen es nicht. Wir werden sehen, wie sich's entwickelt. Das Produkt hat einen Deal gekriegt. Das fand ich überraschend, zumindest bei der Firmenbewertung, mit der sie reingegangen sind. Die haben sie aber auch nicht durchgesetzt. Das Ganze ist jetzt live gewesen. Es hat auch, ja, glaube ich, die Website ist jetzt nicht bahnbrechend, aber sie hat halt funktioniert. Auf Amazon sind sie auch gelistet. Wie gesagt, für 15 Euro wäre nochmal ein ganz anderer Preispunkt. Wir drücken die Daumen, dass das Ganze funktioniert. Und ja, man weiß ja auch nie, wo das Ganze am Ende hinführt. Ja, ich denke, dieser Markt mit Kindern und Familien, der ist auf jeden Fall spannend. Und da haben schon einige Marken gezeigt, dass wenn man erstmal den Fuß in der Tür hat, dass man dann darauf aufbauend auch weitere Produkte entwickeln kann und die dann eventuell sogar stärker werden.
Wir drücken die Daumen. Die Jungs waren cool. Viel Erfolg weiterhin und ich denke mit Ralf, guter Partner an der Seite.
Ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Deal.
Vorletzten, sicherlich oder?
Komm, du, auch
jetzt hast du es nicht so mit den
Zahlen. Ja, zum vorletzten. Ja, ich hab nur gesehen, dass die Menge von deinen Notizen zum letzten Deal ist so gering, dass ich das gar nicht mehr als Deal jetzt hier in der Übersicht wahrgenommen habe. Aber also Ellas Basenbande, auf jeden Fall auch ein cooler Auftritt. So viel darf ich verraten. Julius, wer ist Ella und was hat sie gemacht?
Ja, Ella ist auf jeden Fall eine coole Socke. Ella ist 69. Ella della Rovere wirkt auf mich wie eine Schauspielerin alter Schule, also sehr, sehr cool drauf. Und Ella macht zusammen mit ihrem Sohn und einem weiteren Geschäftspartner ein Food-Startup, in der sie in Gläser abgefüllte Gemüsemixe verkaufen, die einen hohen Basenanteil haben und die man sozusagen verwenden kann im eigenen Haushalt, frisch kaufen und sich dadurch kein eigenes Gemüse kochen muss. Die Idee ist entstanden, glaube ich, vor 2 bis 3 Jahren. Es ist alles biozertifiziert, keine Zucker, keine Konservierungsstoffe. Und man kann vorab sagen, dass das Produkt selbst, diese Gemüsemischung bei den Löwen, erstmal extrem guten Anklang gefunden hat. Hat jedem geschmeckt. Ja, die Frage ist sozusagen so ein Food-Produkt mit der Positionierung basisch, ist das in dem hart umkämpften Markt der Foodindustrie, insbesondere im Tiefkühlbereich, ist das spezifisch genug und gibt es da wirklich einen Trend für gegen die ganzen anderen oder ist das ein krass nischiges Thema?
Ja, also ich habe es nicht so komplett verstanden, also auch nach dem Pitch, was jetzt genau diese basehaltige Ernährung ist oder bewirkt, beziehungsweise hat es mich nicht so jetzt nachhaltig beeindruckt, dass ich sagen würde, boah, das muss ich mal 2 Wochen ausprobieren, weil sonst verpasse ich irgendwie einen riesen Trend in dieser ganzen Food-Geschichte. Also ich bin jetzt nicht so geneigt gewesen, direkt mal zu shoppen. Ist aber, glaube ich, auch egal, was ich denke, sondern die einheitliche Meinung war ja, nicht die einheitliche, aber die mehrheitliche Meinung war ja, dass es vor allem kompliziert ist, durch diesen ehrenhaften Ansatz keine Konservierungsstoffe da reinzunehmen und wirklich ein frisches Produkt oder ein natürliches Produkt zu haben, braucht man halt eine Kühlkette. Und da fand ich, war die Diskussion sehr ähnlich zu den tiefgekühlten Dimsums, dieses Gericht, was wir,
glaube ich, ne?
Ja, die Teigtaschen, die wir in der zweiten oder dritten Folge hatten, die ja auch am Ende dann an dieser TK, also in der Tiefkühllieferkette, gescheitert sind. Da sind einige der Löwen einfach sehr klar positioniert, dass sie sich das Risiko einfach nicht antun wollen, ja, und deswegen rausgehen. Insbesondere Ralf und Dagmar waren deshalb ganz klar raus, haben das auch genannt. Nico war raus, weil ich glaube, er sagt, der Markt war zu klein, aber ich glaube, es passt auch nicht zu seinem Investmentansatz. Und interessanterweise hat Nils dann ein Angebot gemacht. Und jetzt ist ja die Frage, wollte Nils in dieser Folge unbedingt einen Deal machen? Weil jetzt haben wir uns beim letzten Mal gefragt, was hat Nils mit Kinderschmutzsäcken zu tun. Und genauso kann man die Frage stellen, was hat Nils mit basebasierter Ernährung zu tun?
Das Argument zieht, glaube ich, nicht, weil die Deals ja aus verschiedenen Sendeterminen zusammengeschnitten wurden. Aber als Fernsehzuschauer hätte man durchaus den Eindruck kriegen können. Ja, das stimmt.
Ja, ich weiß es, Janis. Sorry, wenn ich das jetzt zu ernst rübergebracht habe. Mir ist durchaus bewusst, dass es komplett unterschiedlich ist, aber vielleicht wollte der Sender Vox, also die Redaktion, Nils jetzt so positionieren, dass mal alle seine Deal-Versuche zusammengestellt wurden. Nein, es war viel Nils heute einfach. Aber jetzt mal innerlich, warum meint ihr, will Nils auf ein, ja, Fertiggericht gehen?
Also die einzige Erklärung, die ich habe, Matthias, ist, dass er sozusagen mit seinem eigenen Baby, mit dem er großen Erfolg hatte, Otto Mohl, glaube ich, auch so eine spezifische, sehr spezielle Komponente im menschlichen Körper angesprochen hat, bestimmte Wirkstoffe, die bestimmte Wirkung erzielen. Ja? Hm. Und ich glaube, er sich sozusagen mit der Story von, wir schaffen ein Gericht, was einen speziellen Ansatz untermauert, der vielleicht noch nicht so trendy ist wie andere Ansätze, aber per se nachweislich funktioniert. Vielleicht hat er da so ein bisschen die Anfangsphase von seinem eigenen Unternehmen gesehen und hat sozusagen Ideen im Kopf, wie er diese Story skalieren, schnell groß machen kann und hat sich vielleicht da sozusagen selber wieder erkannt. Das wäre so eine Hypothese, die ich vielleicht mal in den Ring schmeißen will.
Ich habe eine andere Hypothese, dass Ortomol aufgrund der Produkte, die sie vertreiben, Zugang zu einer Zielgruppe hat, von der sie wissen, dass sie sich für basische Ernährung interessieren, weil sie Präparate kaufen, die die basische Ernährung unterstützen oder auch basische Lebensmittel oder Lebensmittelpräparate von Ortomol beziehen und deshalb über einen Newsletter oder über einen Kundenzugang dieses Produkt zusätzlich verkaufen können. Das ist eine Hypothese, die ich mir vorstellen könnte. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich den Preispunkt für das Gericht als relativ hoch bemessen finde.
Da würde ich mal kurz einhaken, Janis. Wie stellst du dir denn das mit der Kühlkette davor? Also ich glaube, Ortomol wird ja hauptsächlich wirklich über Apotheken distribuiert und wahrscheinlich ein bisschen online. Ja. Beides ist jetzt per se nicht so einfach ohne Kühltruhe oder Kühlpacks in der Logistik abbildbar. Daher, also wenn wir deiner Hypothese folgen, wie soll denn dann die Zustellung zum Kunden funktionieren?
Ich kann dir nicht genau sagen, wie es funktionieren soll, aber ich weiß, dass auch andere Kochboxenversender es hinbekommen und ich habe im Webshop auch gesehen von Ella's Basenbande, dass sie genau das tun, also über ihren eigenen Online-Shop die Gerichte versenden und deshalb würde ich vermuten, es funktioniert und habe jetzt einfach mal versucht, als Advokat des Teufels Synergieeffekte zu sehen, die Nils eventuell haben könnte und da ist das eine Hypothese, die mir einfallen würde, warum das für Ortomol sinnvoll sein könnte, aber ohne das belegen zu können.
Aber du kaufst auch du kaufst auch selber so eine Kiste im Büro, wo so Mittagessen als Suppe oder im Glas drin ist.
Ja.
Was zahlst du da pro Gericht? Nee,
das ist, was ich da zahle?
Mhm.
Ich glaube 2,90 €.
Ja, okay. Ja, dann ist 4,99 € natürlich sehr teuer.
Ja, und ich kauf auch gerne Tiefkühlgemüse, komplett ohne Zutaten, einfach gemischtes Tiefkühlgemüse. Da bin ich bei einer Packung auch deutlich unter 3 €. Mhm. Und ich denke auch, dass das Tiefkühl da in Bezug auf Nährstofferhalt noch größere Vorteile hat als eine Konserve im Glas.
Warum haben die Löwen alle so eine Angst vor Tiefkühl, Jungs? Ich meinte, es gab da mal, da sind einige böse auf den Mund schon gefallen oder haben wirklich Projekte in den Sand gesetzt? Oder warum herrscht da so ein großer Respekt vor diesem Tiefkühlthema?
Ich finde, Sie sagen das ja relativ klar. Also die Fläche, die in einem Laden ist, für Tiefkühlprodukte ist halt viel begrenzter als die Fläche für andere Produkte. Und damit, finde ich, ist es logisch erstmal in der Konsequenz, dass es schwieriger ist, neue Produkte auf diese Fläche zu kriegen. Und dann hast du im Endeffekt mit dem gleichen Invest einen höheren Kampf, Oberfläche zu bekommen im Markt. Das ist dann einfach eine schlechtere Ausgangslage.
Ja, stimmt. Aber wenn du es einmal drin hast, hast du auch eine viel, viel höhere Rotation dadurch. Und dass es möglich ist, haben die Jungs mit der neuen Pizza, ich komme leider nicht auf den Namen, ziemlich eindrucksvoll gezeigt in den letzten 1-2 Jahren. Also du hast völlig recht, Matthias. Ich glaube, der Invest da reinzukommen ist deutlich schwieriger. Aber der Payout, wenn du es schaffst, ist halt dann irgendwie auch deutlich höher als auf einem anderen Quadratmeter. Also ich finde halt
warum,
für und wieder.
Warum, das verstehe ich noch nicht. Warum ist der dann höher?
Naja, wenn du auf einer sehr begrenzten Fläche eine nur begrenzte Anzahl von Produkten hast, dann ist es meistens so, dass die sich deutlich schneller drehen in so einem Supermarkt. Ja? Weil du hast ja eine Flächenproduktivität und es ist wie bei Backwaren zum Beispiel. Hypothese, es kann natürlich sein, dass es nicht so ist, aber ich würde behaupten, dass Tiefkühlprodukte im Vergleich zum Beispiel zu bestimmten Käsesorten oder anderen sich einfach schneller drehen aufgrund der begrenzten Fläche. Ja? Das heißt, du hast eine höhere Rotation auf dem Produkt. Bin aber auch kein Lebensmittelexperte.
Ja, da bin ich kein Experte, aber ich würde auch denken, dass der Bon-Anteil der Tiefkühlprodukte bei einem durchschnittlichen Einkauf eher unter 20% liegt und jetzt nicht der Treiber für Umsatz im Supermarkt ist. Aber sind wir im Bereich der Spekulation.
Auch kein Experte, genau. Aber wenn wir alle keine Experten sind, würde ich sagen, dann lassen wir das.
Fair Point.
Wir fragen einfach mal Dagmar, weil Dagmar hat, glaube ich, bei jedem Tiefkühl-Deal dieses Thema gebracht. Wir werden einfach mal anfragen und verstehen, was da die Schwierigkeit die Schwierigkeit in dem Markt ist.
Genau, also Dagmar, wenn du jetzt zuhörst, du kannst uns auf podcast.löwengeflüster.de erreichen. Ich schreibe dich aber auch auf Instagram nachher nochmal an. Die ja, habe ich jetzt, ich habe alle angeschrieben heute. Das ja, teilweise auch ganz spannende Posts, die die machen. Die Nils hat ein Angebot gemacht, 150.000 Euro für 20% statt 15%. Wir haben jetzt verschiedene Hypothesen, warum er das macht. Das ist, glaube ich, nicht ganz klar geworden, aber die Gründer haben das Angebot angenommen. Und ich weiß nicht, ob du mehr herausgefunden hast, Janis, ob der Deal jetzt tatsächlich zustande gekommen ist. Was ich gesehen habe, ist, dass während der Sendung der Shop down war.
Um das ganz kurz zu beantworten, Nils Glagau hat den Deal auf Twitter bestätigt heute Abend.
Gut, dann muss man an der Stelle halt aber Ralf Dümmel trotzdem auch nochmal wieder einen Punkt geben im direkten Kampf gegen Nils Glagau. Ja, auch wahrscheinlich gewinnt Nils Glagau aktuell vor allem in der Löwenkategorie bei dem Thema Mähne einen Punkt gegen den Ralf Dümmel, aber Webseiten-Performance, finde ich, sind die Dümmel-Shops, die sind jetzt nicht die schönsten, die sind auch alle sehr ähnlich, aber immerhin funktionieren sie dann während der Sendung. Und das ist ja schon was jetzt eigentlich so ein Löwe meiner Meinung nach mitbringen sollte, dass halt alle Gründerteams, die ein Investment bekommen, dann auch dahin gecoacht werden, dass die Webseite performant ist und funktioniert während der Show, oder?
Das kann ich nur mit einem ganz fetten Ja unterstreichen, ja.
Ja, und ich glaube, Julius, wir brauchen da kein Webshop-Consulting zu gründen. Ja, ich glaube, da gibt es genug. Man muss es dann halt nur auch annehmen oder suchen und machen. Anyway, das fand ich schade, weil ich fand es immer doof. Ja.
Ich glaube, wir können das auch einfach hier im Podcast verraten für GründerInnen, die in der Höhle der Löwen ausgestrahlt werden, ist es einfach so, dass deutlich mehr Traffic auf der Website sein wird zum Zeitpunkt der Ausstrahlung. Und zwei Möglichkeiten, um das relativ einfach zu mitigieren, ist entweder mit einem Shopify-Shop zu arbeiten, da die Shopify-Server sich als sehr robust erwiesen haben. Oder wenn man eine für den Augenblick statische Website hat, kann man die über den Anbieter Cloudflare zwischenspeichern, so dass Cloudflare dann auch deutlich mehr Traffic handeln kann als die eigenen Server. Eine Kopie sozusagen der Website in der Cloud zur Verfügung stellt, ohne dass der Server dann angesprochen wird. Eine dritte Möglichkeit, wenn man über Amazon verkauft, ist natürlich den Amazon-Shop in den Vordergrund zu stellen, weil auch die Amazon-Server da jeder Traffic-Belastung standhalten. Also es sind drei ganz einfache Ansätze, die GründerInnen verfolgen können, sodass ihre Website nicht zusammenbricht oder dass sie während der Sendung trotzdem verkaufen können.
Jetzt muss ich da, so leid mir es tut, ja auch wieder reingehen, Janis, aber auf Cloudflare waren sie. Ja, also es war tatsächlich ein interner Serverfehler, aber die Webseite hat angezeigt, dass mein Browser funktioniert, dass Cloudflare in Amsterdam funktioniert, aber dass es irgendeinen Response-Error auf deren direkten Server gibt. Also ich weiß nicht, ob da jemand was gemacht hat.
Ja, spannend, ich konnte die Seite nämlich während der Sendung abrufen.
Ja, das
ich glaube, es ist per se einfach, ist
einfach wahrscheinlich einfach mein einfach Computer.
Schade. Ich glaube, es hat nicht funktioniert. Ich habe es auch probiert. Ja. Ich glaube, es ist einfach per se schade, so eine wahrscheinlich einmalige Chance und diese Reichweite liegen zu lassen, weil wahrscheinlich am morgigen Tag nach einmal schlafen sich jetzt, wenn die Seite nicht funktioniert haben, nicht jeder an Ellas Basenbande aus Oranienburg direkt wieder erinnert und den Shop neu
komplett. Findet. Ich möchte einfach nur unterstreichen, ich glaube, sie haben was gemacht, aber man darf halt nicht unterschätzen, was da kommt oder wie komplex es am Ende ist und wie verheerend es ist, wenn es halt nicht funktioniert. Ja. Und auch der Tipp mit Shopify, der ist sicherlich komplett richtig, Janis. Ja. Was ich da aber auch jetzt gelernt habe, weil der Shop von meiner Frau ja auf Shopify läuft und die ja letztes Jahr in der Höhle der Löwen waren, da gab es halt auch eine ganze Menge Learnings. Zum Beispiel hat Shopify verschiedene Plugins, die man einbinden kann für unter anderem für Pakete, ja, also Special Deals, die du machst, was ja gerne bei der Höhle der Löwen angeboten wird. Und was dann halt passiert ist, dass die Plugins teilweise wiederum selber eigene Serverstrukturen haben und die Plugins dann crashen. Dann heißt, dein Shop funktioniert stabil, nur deine Löwenangebote oder die Pakete, die du in deinem Shop hast, die funktionieren halt nicht. Und das ist halt das, was du verkaufen willst. Und da gibt's halt auch wiederum so kleine, ja, Falltüren oder Problemstellen, die man tatsächlich mit Leuten besprechen sollte, die das halt schon mal ein paar Mal gemacht haben, damit man die Fehler nicht nochmal macht. Also es ist ein großer Shoutout an alle Gründer, die davor stehen, bei der Höhle Löwen mal ausgestrahlt werden. Nehmt euch das Thema, glaube ich, sehr ernsthaft vor und sprecht da lieber mit ein, zwei anderen mehr, die schon mal da waren oder die auch bei anderen TV-Auftritten waren, weil es einfach total ärgerlich ist, wenn das schief geht. Kommen wir zu einem Tech-Produkt, dessen Webseite, glaube ich, stabil gelaufen ist, was auf jeden Fall nichts mit basischer Ernährung zu tun hat, sondern ja, vor allem mit guter Laune und Wachsamkeit. Pocket Sky. Janis, willst du uns Pocket Sky kurz erklären?
Nee, bei dem Deal bin ich eingeschlafen.
Ich wollte jetzt hier die Brücke geben, dass du das Produkt erklärst, damit Julius und ich über den Deal dann reden. Aber gut, ich mache das einfach selber. Pocket Sky ist das kleinste und leichteste Lichttherapie-Wearable der Welt. Ja, so beschreiben die Gründer das.
Raver-Brillen. Es geht um Raver-Brillen, oder?
Es ist eine blaue, selbstladende Raver-Brille, die man für ein Investment von 200.000 Euro für 20% der Firmenanteile, also auf einer Bewertung von 1 Million, haben kann. Das stimmt so nicht ganz, sondern das ist der Deal, den die Gründer angeboten haben für eine Art, ja, Brille oder einen Ring, den man sich über die Augen aufsetzt, der dann 20 Minuten blaues Licht ausstrahlt. Ein besonderes Art von Licht, was im Sonnenlicht enthalten ist, was dazu führt, dass Melatonin nicht ausgestrahlt wird, das Schlafhormon. Das heißt, man fühlt sich wacher und das ist grundsätzlich erstmal ja was viele Leute sich wünschen. Die Use Cases, also die Anwendungsfälle, die Gründer genannt haben, sind vor allem ja, Wintermonate, sind Schichtarbeiter, die nachts arbeiten müssen und sind, was war das dritte? Ich glaube, generell einfach Phasen tagsüber, wo man sich Energie holen will. Und das ist sicherlich eine interessante Alternative zu Energy Drinks oder anderen Substanzen, die man so zu sich nimmt. Jetzt ist, glaube ich, das Problem aus meiner Sicht gewesen, dass das Produkt erstmal schon mal 200 Euro kostet, um sich das zu kaufen. Das ist also wieder ein sehr hoher Preispunkt. Wie siehst du das, Julius? Haben die Gründer einen guten Job gemacht und ist es ein Produkt, was du dir kaufen würdest?
Also nein, ich würde es mir nicht kaufen. Ich finde trotzdem, dass die Gründer erstmal einen guten Job gemacht
haben. Warum würdest du es dir nicht kaufen?
Also ich habe mal mit Theresa telefoniert. Theresa ist Ärztin und eine gute Freundin von einem Freund. Und die hat mir so ein bisschen das Thema Lichttherapie erklärt. Das hat zum Thema Stimmungsaufhellung und Wachsamkeitssteigerung nur sehr mäßige Effekte und auch nur dann, wenn du es extrem regelmäßig anwendest. Das heißt, wenn du es 2-3 Wochen anwendest, entfällt es eine Wirkung. Wenn du es 1-2 Tage dann nicht mehr machst, fängst du wieder bei Null an. Also das erstmal sozusagen zur generellen Wirksamkeit von dieser Lichttherapie. Die Gründer haben dennoch was Smartes gemacht. Die haben sozusagen eine Technologie genommen, die aktuell eher in einer Lampenform oder in einer iPad-Form zur Verfügung steht, eher sehr immobil ist, transferiert auf ein Wearable, auf eine mobile Lösung, was ich erstmal per se ziemlich smart finde, ja, und auch cool. Für mich bleibt trotzdem sozusagen die Fragestellung, nutze ich diese Brille jeden Tag, um dann vielleicht einen kleinen Effekt beim Thema Wachheit und mehr Energie zu haben? Also ich würde es nicht machen, ich wüsste gar nicht, wo ich diese Brille sozusagen anziehen sollte und würde mir wahrscheinlich auch ein bisschen, ja, also ich würde es nicht nutzen. Plus, dann kommt der Preispunkt dazu, würde ich dafür 200 Euro ausgeben. Würde ich auch nicht machen. Daher für mich jetzt, ich persönlich würde es nicht nutzen, aber ich finde trotzdem, dass sozusagen die Denkleistung, die da drin steckt, ja, beachtenswert ist und da ziehe ich auch meinen Hut. Ich finde auch, also das Design war gut gewählt. Auch so diese Hochlaufeffekte, dass es erst mit niedriger Leuchtkraft startet und dann auf volle Leistung geht. Fand ich alles smart und drüber nachgedacht, produktdesigntechnisch. Nutzen würde ich es dennoch, würde ich es nicht.
Ja, ist immer schade, ne?
Aber ich kann es ja vielleicht beim nächsten Mal nutzen, damit ich beim Deal nicht einschlafe. Wenn ich mir das Ding aufsehe beim Fernsehen, bleibe ich dann wach?
Also wie gesagt, du müsstest es wahrscheinlich 3 Wochen nutzen, Janis, laut Aussage einer Allgemeinmedizinerin, damit du sozusagen dann in Woche 4 um 23 Uhr nicht einschläfst und bis 24 Uhr wach bleibst. Also das ist jetzt sozusagen nicht ein Effekt, dass du es aufziehst und wach bleibst. Vielleicht wenn, dann, weil es dir so sehr in die Augen strahlt. Aber Also jetzt damit in den Club gehen und nochmal 8 Stunden weiter tanzen, ich glaube, das wird nicht funktionieren.
Was ich noch rausgefunden habe, ist, wir haben einen Red Dot Design Award bekommen. Das ist ein relativ guter Designpreis, finde ich. In 2019 haben sie meiner Meinung nach in der Show nicht erwähnt. Das wäre was ich irgendwie rausstellen würde. Auf ihrer Webseite machen sie es eigentlich ganz gut. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gesehen, dass sie im März 2019 eine Kickstarter-Kampagne gemacht haben. Also sozusagen das Produkt beworben haben auf einer Plattform von Leuten, die in der frühen Phase von Produkten die Gründer unterstützen, indem sie sagen, ich investiere halt Geld, um halt als erster eins dieser Produkte zu bekommen. Am Endeffekt ist es eine Art Vorfinanzierung für Sales und damit haben sie 109.000 Euro eingesammelt. Wenn ich die Kommentare jetzt richtig verstehe, haben sie die Produkte aber teilweise jetzt erst rausgeschickt. Und wenn man jetzt guckt, dass wir aktuell Oktober 2020 haben, ist es also 1,5 Jahre nach der Kickstarter-Kampagne. Und wollten sie eigentlich im Juni 2019 verschicken, dann waren sie bei Dezember 2019, haben sie gesagt, wir haben schon alles zusammen, es fehlen nur noch die letzten Teile. Und ja, also da hat es anscheinend massive Auslieferungsprobleme gegeben. Bei jetzt 779 Supportern, jetzt ja auch keine Riesenmenge, ist jetzt nicht so, dass das 100.000 Leute irgendwie gekauft haben. Also das ist was ich mir dann halt auch nochmal im Detail anschauen würde oder müsste, ist jetzt erstmal kein richtig gutes Zeichen für das Team, wenn sie halt 1,5 Jahre brauchen, um dann halt die Produkte auszuliefern, wenn sie 3 Monate versprochen haben. Ja, das ist immer sowas, was ich als Signal sehe.
Sehe ich nicht ganz so, Matthias. Ich glaube, die sind noch in der Produktentwicklung gewesen und so eine Kickstarter-Kampagne machst du eigentlich auch ja genau dann, wenn du sozusagen eigentlich noch kein fertiges Produkt hast und sozusagen wirklich noch das Produkt erst herstellen musst. Ich glaube, du hast völlig recht, was man denen wahrscheinlich vorwerfen kann, ist schlechtes Expectation Management. Ja? Also 3 Wochen für so ein Produkt sind wahrscheinlich scharf kalkuliert gewesen. Aber sehe ich jetzt per se sozusagen bei so einem Pre-Market-Launch, nobody is perfect. Ja? Bei so einer Markteinführung sozusagen, da kann echt viel schief gehen und besser bei den 700 Teilen als bei der Order von 200.000 für Ralf Dümmels Vertriebsnetz. Meine Frage wäre, würdest du das Produkt für die Hälfte kaufen? Also ist es ein Preisproblem, die 200 Euro? Würdest du es für 99 Euro kaufen? Der EK liegt bei 40, also selbst bei 99 hätte man noch eine ganz gute Kalkulation. Oder denkst du eigentlich, das Produkt hat einfach zu wenig Mehrwert für den Markt?
Ja, ich bin ja jetzt einfach nicht die Zielgruppe. Ich habe ja gefühlt in den letzten 7 Jahren eher so 3 Stunden pro Nacht geschlafen als 7. Also jetzt eine Brille, mit der ich länger wach bleibe, die wäre ungesund für mich. Ja? Sagen wir es mal so. Ich bräuchte eine Brille, die meine Kinder besser schlafen lässt.
Ja. Vielleicht können wir einfach die Farben umstellen.
Ja, vielleicht. Das frage ich dann, wenn sie nächstes Jahr nochmal bei der Höhle Löwen kommen mit der nächsten Runde. Okay.
Ich glaube, wir können es kurz machen. Es gab leider keinen Deal für die Jungs.
Ja.
Die Löwen waren nicht überzeugt und hatten ihre Bedenken, was die wirkliche Wirksamkeit angeht, was den Preispunkt angeht und auch noch ein paar andere Faktoren. Daher hat es hier leider nicht geklappt. Ich denke, wir wünschen den 2 Gründern dennoch weiterhin viel Erfolg, haben designtechnisch ein cooles Produkt und vielleicht findet sich da noch der richtige Vertriebsweg zur richtigen Zielgruppe. Ja, machen wir einen Knopf dran, oder?
Ja.
Würde Janis jetzt sagen, wenn er noch wach ist.
Bleibt uns noch ganz kurz zum Schluss den goldenen Fuchs zu verleihen. Das ja, oder wie er diese Woche heißt. Nein, der goldene Fuchs, der hat sich ja schon bewährt. Ich habe ja schon Ralf angeschrieben, wann er denn seine ersten 2, 3 goldenen Füchse abholen will. Und ich glaube, er kriegt diese Woche vielleicht sogar schon wieder einen. Und das ist, jetzt ist er nicht nur der König der Löwen, sondern eventuell auch den Goldenen Fuchs. Ich würde ihm auf jeden Fall mal wieder den Goldenen Fuchs geben und auch für den gleichen Move wie letzte Woche, nämlich zu einem Deal ein Zusatzversprechen zu machen, haben wir ja gerade lange noch diskutiert, die 30% plus 500.000 in Plakatkampagnenleistungen an Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer, natürlich im Team. Das wäre mein Vorschlag für den Goldenen Fuchs. Geht ihr damit?
Haben wir das nicht den goldenen Löwen genannt für den besten Löwen-Move? Oder haben wir das beim goldenen Fuchs belassen?
Nee, wolltest du nicht. Ja, war uns so kompliziert, uns da zu einigen, weil du nicht verstanden hast, was eine Eule mit einem Fuchs zu tun hat.
Also für mich geht der goldene Fuchs ganz klar an Nico Rosberg heute, der einfach in seiner Deal-Selektion ja einfach sehr ausgewählt ist. Und ja, muss ich einfach sagen, also von meiner Seite aus.
Chapeau.
Nico Rosberg. Du meinst, man muss auch mal Nein sagen können. Dafür gibt es den goldenen Fuchs.
Ja. Dass er so lange durchhält, bevor er sich richtig committet, meinst du, ja? Okay.
Ja. Naja, also ich meine, in der Konsequenz hat er einen klaren Investmentfokus, der uns jetzt noch nicht so bekannt ist, aber der muss ja da sein. Und da ist er relativ konsequent und geht jetzt, also zumindest in den letzten zwei Jahren, auch nicht mehr in irgendwelche Beratungsgespräche mit den anderen, sondern sagt einfach konsequent selbst ab. Ich bin wirklich gespannt. Ich würde mich freuen, wenn vielleicht in der nächsten Woche auch mal ein Deal kommt oder ein, ja, was kommt, was für ihn auch als Investor spannend ist. Ja, also er hat da natürlich auch eine sehr schwierige Situation, ehrlich gesagt, im Vergleich zu den anderen, weil auch noch nicht ganz so klar ist für die Gründer, welchen Mehrwert er mitbringt. Aber das müssen wir auch nicht nochmal thematisieren. Ich glaube, ich schließe mich dir an, Matthias, der goldene Fuchs, erneut an Ralf Dümmel, an den König der Löwen.
Dann mache ich mal weiter mit dem goldenen Fuchs für den besten GründerInnen-Move. Geht aus meiner Sicht an die Gründerin von Medidouche. Und zwar finde ich es extrem beeindruckend, dass die Jacqueline sich einfach ins Auto gesetzt hat, von Apotheke zu Apotheke gefahren ist, selber Vertrieb gemacht hat, zwei Wochen lang Apotheke für Apotheke abgeklappert hat und da die ersten 1600 Packungen verkauft hat. Das ist, glaube ich, genau der Spirit, den sich jeder Investor, jedes andere Teammitglied von einer Gründerin wünscht, dass man anpackt und die Sachen selber nach vorne bringt und wenn man kein fertiges Produkt hat, dann trotzdem schon mal in so eine Testverkaufsphase geht. Das imponiert mir total, finde ich, ist genau der richtige Ansatz, da am Anfang hart zu hustlen und deshalb geht der goldene Fuchs an die Jacqueline.
Absolut.
Das ist meine Meinung.
Volle Zustimmung meinerseits. Nichts zu ergänzen, Janis.
Schön. Dann nehmen wir die beiden. Ich halte das dann offiziell hiermit auch im Podcast fest, damit Janis das bei Gelegenheit nachhören kann, falls er das nicht mehr weiß. Und
das ist ganz lieb von dir.
Gibt es eigentlich so ein goldener Fuchs-Saisonfinale, wo wir dann den Fuchs der Füchse definieren?
Wahrscheinlich. Muss man noch ein bisschen dran feilen. Vielleicht heißt er dann auch.
Die lilane Kaulquappe.
Ja, muss man vorsichtig sein. Aber Diamanten, würde ich sagen. Ja? Aber das kriegen wir hin. Das machen wir nochmal ein andermal. Im Sinne des Abschlusses und des Ausblicks haben wir etwas, was wir ankündigen wollen.
Janis. Wir haben noch, heute Vormittag war es, habe ich mich mit Tim unterhalten. Tim ist einer der Gründer von einem Startup, was wir letztes Mal in der Höhle der Löwen gesehen haben, und zwar Vital. Vital stellt Mehrweggefäße für Essenslieferungen und Imbisse her. Inzwischen haben sie eine Bowl-Verpackung, eine Verpackung für Sushi und eine Verpackung für Kantinenessen und wollen damit Plastikmüll eliminieren. Und mit Tim habe ich mich eine knappe halbe Stunde tiefer über das Geschäftsmodell, über den Deal, den sie in der Sendung geschlossen haben und über die Geschehnisse seit Aufzeichnung der Sendung und seit Ausstrahlung unterhalten. Und es war ganz spannend. Also ich denke, wir werden den Ende dieser Woche veröffentlichen und dann können unsere HörerInnen auch hören, wie es mit Vital seitdem weitergegangen ist.
Tipptopp. In dem Sinne kommen wir dann zum Ende von unserem Aftershow-Podcast für diese Woche. Nächste Woche sind wir natürlich wieder für euch da. Falls ihr Feedback, Kritik oder Anregungen habt, schreibt uns an podcast@löwengeflüster.de. Das ist Löwengeflüster mit OE und UE, und empfehlt diesen Podcast gerne weiter an mindestens 3 eurer Freunde diese Woche. Das ist immer wichtig, 3. Ja, weil bei 2 ist zu wenig und 4 ist zu viel. Also genau 3. Und ja, wir freuen uns wirklich von euch zu hören. Es gibt diesen Podcast inzwischen nicht nur bei Apple und Google und Spotify, sondern auch bei vielen anderen Podcast-Plattformen. Das macht uns sehr glücklich. Wenn er euch irgendwo fehlt, sagt uns auch Bescheid. Wir arbeiten dran. Und ja, in dem Sinne sage ich schon mal Cheers, gute Nacht oder guten Start in den Tag, je nachdem, wann ihr uns hört. Wir hören uns dann nächste Woche mit der nächsten Ausgabe. Macht's gut.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, macht's gut.
Dankeschön und auf Wiederhören, bis wir uns wiederhören.